Die Kinder vom Leserhof. Eine Erzählung von Johanna Spiri in 11 Kapiteln. Kapitel 1. In Leuk. Am grünen Abhang über dem Dorfe Leuk leuchtete die Junisonne auf das frische Gras, das weithin die Höhe bedeckte und die Luft mit Wohlgeruch erfüllte. Bei dem vereinzelt stehenden Hause am Wege, der den Berg hinan den Bädern von Leuk zuführt, standen zwei Frauen im eifrigen Gespräch.
»Das kann ich dir sagen, Marianne«, sagte die eine, »wenn du ein paar Zimmer einrichten könntest wie ich, so würdest du bald den Gewinn davon einsehen. Gäste bekämest du schon, freilich, du wohnst ein wenig weit unten. Wenn du nur so wohntest wie die dort drüben, die haben den besten Platz an der Halde und noch die schönsten Wiesen dazu. Aber die schönsten Leute sind sie nicht«, schloss die Frau mit wenig freundlichen Blicken auf das Haus hinüber, das eine Strecke weiter oben abseits vom Wege stand.
»Der Hochmut frisst sie fast, vor allem die Frau.«
Marianne hatte unterdessen nach dem bezeichneten Hause hinübergeblickt und sagte ganz verwundert,
»Wie ist denn das? Solange ich denken kann, stand dort oben ein altes, graues Haus, an dem nie ein Fenster offen war, und alle Scheiben waren von Alter grau und undurchsichtig. Es sah aus wie ein Räubernest. Und jetzt ein schneeweißes Haus dort, und alle Fenster glitzern in der Sonne. Das kann doch nicht das Gleiche sein.«
»Freilich ist es das. Da kannst du recht sehen, wie der Hochmut sticht«, erwiderte Madeleine eifrig. »Da hat der Bauer Lesa mehr als 50 Jahre mit seiner alten Wirtschafterin in dem Hause gewohnt und hat die ganze Zeit nicht einen Nagel am Hause anders eingeschlagen. Alles war ihm recht und gut, so wie es schon beim Großvater gewesen war. Kaum hat er die Augen zugemacht, so kam der Erbe mit seiner Frau über den Pass herüber, und es ging an ein Abreißen und Aufmauern und Fegen und Putzen und Aufrüsten, dass man hätte meinen können, es sei ein Landvogt einbezogen.«
»Ich meine aber doch, wenn der letzte Besitzer 50 Jahre lang keinen Nagel am Haus eingeschlagen hat und alles so ließ, wie schon sein Vater und Großvater es gelassen hatten, so wird's wohl nicht unnötig gewesen sein, ein wenig zu putzen und zu räumen«, sagte Marianne.
»Sieh, sieh«, fuhr Madeleine fort, »dort kommen sie gerade über die Wiese her. Jetzt kannst du die Frau von Lesa selbst sehen und ihre aufgeputzten Kinder dazu.«
Unterdessen stieg Frau Lesa mit ihren Kindern den Berg hinan. Die Unterhaltung ging ununterbrochen weiter.
»Du kannst es glauben, Mutter«, fuhr eben jetzt der Junge in seiner Mitteilung fort. »Das Kind ist nicht viel größer als Steffeli, und denk nur, es stand vor der Haustür, als wir gestern Abend am Haus der Frau Troll vorbeigingen, und dann lief es hinein, und auf einmal klang es aus dem offenen Fenster so schön wie ein Lied. Der Bruder saß noch draußen mit einem Buch, und ich fragte, was tönt so schön? Er sagte, Alida spielt Klavier. Denk doch, so ein kleines Kind. Ich hätte gern noch zugehört, aber ich dachte, ich dürfe nicht. Steffeli sagte, wir müssten heim, es sei spät.«
»Sind denn die Eltern der Kinder nicht mit ihnen da?«, fragte die Mutter.
»Nein, ich glaube es nicht, ich weiß es aber doch nicht. Was meinst du, Vinzi?«, fragte Steffeli, sich an den Bruder wendend. Er gab keine Antwort.
»Hör, hör, Mutter«, sagte Vinzi leise. »Hörst du, wie schön es tönt?«
Die Mutter stand still. Aus der Ferne trug der Wind die Klänge einer Abendglocke vom Tal herauf. Leise verklangen sie über den Höhen und wieder lauter stiegen sie aus der Tiefe empor. Der Wind musste heute besonders nach dieser Seite wehen, dass man sie so deutlich hörte. Jetzt waren die Töne verklungen. Halb in Sorge, halb in fragender Verwunderung hatten die Blicke der Mutter auf ihrem Buben geruht, während er in tiefes Lauschen versunken stand. Noch blieb sie still, denn noch rührte Vinzi sich nicht, und es war, als lausche er immer noch mit größter Spannung in die Ferne, obschon kein Ton mehr zu hören war.
»Vinzi, Kannst du jetzt wieder verstehen, was man sagt?", fragte Steffeli, das über die Weise des Bruders gar nicht verwundert schien.
"Ja", antwortete er, wie aus einem Traum erwachend.
Vinzi wanderte still neben der Mutter her. Er war nicht mehr so gesprächig wie im Hinaufsteigen. Die Mutter war an diesen Wechsel bei ihrem Buben gewöhnt.
»Sag mir, Vinzi«, fragte sie jetzt, »warum hast du immer noch so hingehorcht, als die Glockentöne schon lange verklungen waren?«
»Oh, ich hab sie immer noch gehört«, entgegnete Vinzi, und dann auf einmal sang es von all den Hügeln nieder so lieblich, und aus den schwarzen Tannen droben tönte ganz tief der Bass herab, und dazwischendurch sang wieder die Glocke ein schönes, helles Lied. Oh, so schön, wenn ich dies nur singen könnte!«
Die Mutter schwieg nachdenklich stille, sie konnte nicht recht verstehen, was in ihrem Vinzi vorging. Auch sie hatte an Musik und Gesang von jeher große Freude gehabt. Sie hatte mit ihren Kindern gesungen, sobald sie nur stammeln konnten, und jeden Abend war ihr das Liebste, mit den Kindern noch ein Lied zu singen. Das war es auch, was der Junge vor allem gern mochte.
»Komm, Vinzi, wir wollen ein Lied zusammen singen«, sagte sie jetzt. »Das wird uns beide fröhlich machen«, und begann mit heller Stimme nun ein Lied zu singen, das Vinzi wohl kannte. Nun fiel er mit sicherer Stimme ein und sang das Lied mit der Mutter zu Ende, so wie sich's gehörte. Noch bevor sie das Haus der Frau Troll erreichten, war der Gesang zu Ende gekommen. Jetzt stürzte Steffeli plötzlich hinter einem Baum hervor. Es hatte dort vor dem verborgenen Platz aus die fremden Kinder betrachtet, die vor dem Hause saßen, jedes mit einem Buch in der Hand. Es war aber dem Steffeli nicht entgangen, dass Alida gar nicht viel in ihr Buch sah, sondern den Kopf nach allen Seiten drehte, um zu sehen, was etwa vorging. Steffeli wäre gar zu gern hingerannt und hätte ein wenig Freundschaft mit Alida geschlossen. Als sie dem Hause nah waren, schauten die Kinder sich gegenseitig sehr forschend an, denn alle vier waren begierig zu sehen, wie die anderen aussahen.
»Es sind die Kinder von gestern«, sagte Alida halblaut. »Ich möchte hinübergehen und Bekanntschaft mit ihnen machen.«
»Nein, das tust du nicht, Alida. Wir wissen nicht, wer sie sind«, entgegnete rasch das Fräulein. Obgleich auch diese Worte nur halblaut gesprochen wurden, konnten die Vorübergehenden sie doch verstehen.
»Sie will nicht, dass Alida mit uns rede. Hast du's gehört, Mutter?«, sagte Steffeli, als sie eine Strecke weitergegangen waren.
»Jawohl«, erwiderte die Mutter. »Es ist recht, dass du nicht hingelaufen bist. Du musst es nie tun, Steffeli. Hörst du?«
»Dort geht der Vater«, sagte Vinzi. »Wenn wir mit ihm daheim sein wollen, müssen wir schneller gehen.«
Sie beschleunigten ihre Schritte, und nur eine kleine Strecke vor ihrem Hause entfernt trafen die drei mit dem Vater zusammen, und bald saß die kleine Familie beim Abendessen um den viereckigen Tisch in der geräumigen Stube.
Sowie die Kinder fertig waren, fragte Vinzi, »dürfen wir hinaus?«
Es wurde erlaubt, und sie rannten in aller Eile hinaus.
Der Juniabend war hell und warm. Vinzenz Leser zündete sein Pfeifchen an und setzte sich auf die Bank vor dem Hause. Bald nachher kam die Frau heraus und setzte sich neben ihn. Nun wurde er gesprächig. Er erzählte von seinem heutigen Besuch bei einem Bekannten unten im Tal und wie er dessen Wiesen und Felder im Stillen immer mit seiner eigenen Besitzung damit habe vergleichen müssen. Er habe zu sich selbst sagen müssen, »Vinzenz Leser, dir ist ein schönes Erbteil zugefallen.«
»Ja, wir haben zu danken und wir wollen es auch tun, Vinzenz«, setzte hier die Frau ein.
»Ja, das ist schon recht«, fuhr der Mann fort, »aber wenn ich mich daran freuen will und recht mit Lust ausdenke, wie ich das schöne Heimwesen noch ausdehne, dann ist's gerade, als würfe mir auf einmal einer einen Stecken zwischen die Füße, dass ich keinen Schritt mehr weiter kann. Das ist der Bub, der Vinzi, der mir in den Sinn kommt. Für wen wollte ich denn das alles tun als für ihn? Und was ist das für ein Bub?
Keine Augen hat er im Kopf, keine Freude, keine Teilnahme zeigt er, wenn er auch die schönsten Kühe, die weit und breit zu finden sind, auf die Weide führen kann. Sag ich zu ihm, sieh doch, was diese Wiese für ein prächtiges Futter gibt. Dann sagt er, ja, und schaut in die Weite, dass man sieht, er hat weder zugehört, noch hat er die Wiese angesehen, auf der er steht. Ich glaube, der ist missraten. Nein, nein, Vinzenz, das ist denn doch zu viel gesagt, warf jetzt die Frau lebhaft ein. Wenn der Vinzi auch noch nicht die rechte Freude an der Landwirtschaft hat, die er haben sollte, so kann das ja noch von selbst noch anders kommen. Er ist doch noch jung, sagte seine Frau beschwichtigend, obschon ihre heimliche Sorge um den Buben auf dem heutigen Gang wieder schwerer geworden war. Es war ja etwas Unverständliches an dem Buben. Sie wussten es wohl, und dass er immer wie anderswo war als da, wo er sein sollte, kannte die Mutter am besten. Sie rief nach den Kindern, sie sollten kommen, ihr Abendlied zu singen. So wie sie da waren, stimmte die Mutter an, und beide sangen gleich mit heller, sicherer Stimme mit. Sie kannten das Lied wohl, und für die Töne der Musik mussten beide ein gutes Ohr haben. Sie hatten als ganz kleine Kinder schon die Lieder der Mutter alsbald richtig nachgesungen. Wie nun das Lied so schön durch die friedliche Abendstille klang, da kehrte auch dem Vater Vinzenz die gewohnte Ruhe zurück, nachdem er durch seine eigenen Gedanken und Befürchtungen in ungewohnter Weise in Aufregung geraten war.